Danke euch. Oh, während ich diese kleinen Kerle anschaue, die hier stehen, Mütter mit ihren kleinen Lieblingen in ihren Händen, Väter, ich denke an die Zeit, worüber ich letztens predigte, den anderen Abend, als Maria stand dort in der Linie mit ihrem kleinen Christuskind in ihren Armen. Sie bekam dieses Kind von Gott. Da habt ihr auch eures herbekommen, von Gott. Er ist genauso interessiert an eurem Kind, wie er an jedem Kind interessiert sein würde, denn es ist ein Teil seiner Kreation, seiner Schöpfung. Nun in der Bibel, wir versuchen immer, dass unsere Gemeinde den Regeln der Bibel folgt, so nahe wie wir können. Manche besprengen die kleinen Kinder oder taufen sie in der Säuglingstaufe. Das habe ich niemals in der Schrift gefunden. Und ich glaube auch nicht, dass diese Schrift gemäß ist. Das Einzige, was wir in der Bibel finden, ist, wo Jesus die kleinen Kinder nahm und sie segnete und sagte, lasst die kleinen Kinder zu mir kommen und verbietet ihnen nicht, denn ihrer ist das Königreich. Nun, es würde uns eine lange Zeit nehmen, jeden Einzelnen zu nehmen. Aber schaut, unsere Hände meinen so, bedeuten nicht so viel. Es sind seine Hände, die wir auf ihm haben möchten. Väter und Mütter, Gott hat euch dieses kostbare kleine Juwel gegeben, das ihr in euren Armen haltet. Und wisst ihr, ich glaube, dass er euch leben lassen wird, um diese Kinder großzuziehen. Und wenn Jesus verzieht, dann vertraue ich, dass in euren Armen hält ihr kleine Sänger, Evangelisten, Pastoren, Prediger und Propheten für die Tage, die kommen. Wer weiß es? Gott allein. Aber unsere Pflicht ist die Weihung. Diese kleinen Babys, die ihr in euren Armen haltet, ich möchte, dass ihr dieses in euren Herzen fühlt, dass ihr diese kleinen Babys dem Schöpfer zurückgebt, der sie euch gegeben hat. Gott hat sie euch gegeben und sie sind kostbar. Nun gibt sie ihm zurück, von ganzem Herzen. Bruder Sullivan, der Grund, wo er gläubig geworden ist, war, weil sein Kind starb mit Diphtherie. Ein Vater dort aus Kentucky, dort in Kentucky, in den frühen Tagen der Pfingstzeit. Bruder Sullivan war der Richter in der Stadt. Und ein Vater hatte seinen Stand eingenommen, um Gott zu vertrauen für die Heilung des Babys. Und er war gerade neu bekehrt. Ich glaube, er war ein Alkoholbrenner. Und das Baby bekam Diphtherie, was Tod bedeutet in diesen Tagen. Aber der Vater sagte, ich vertraue Gott. Und so kamen sie in die Stadt, damit der Richter eine Unterschrift gibt, damit sie den Vater ins Gefängnis tun, weil er nicht zuließ, dass das Baby medizinische Behandlung bekam. Und der Richter sagte, er soll ins Gefängnis geworfen werden. Doch als er den Stift hochnahm, um das zu unterschreiben, sagte der Heilige Geist, unterschreibe nicht. Und er wollte es nochmal unterschreiben. Aber etwas sagte, du hör auf, du unterschreib nicht. Und der Anwalt sagte, was ist los, Richter? Und der Richter sagte, ich meine einfach nur, dass ich es heute nicht unterschreiben will. Und er nahm es zu dem Gutsherrn und der hat es unterschrieben. Und dann gingen sie über die Berge und sagten dem Vater des Kindes, sie kommen jetzt. Das kleine Kind lag dort leblos. Sie kommen jetzt. Und sie werden dich festnehmen und dich ins Gefängnis werfen, das Baby ins Krankenhaus bringen. Und der Vater ging dort und er hat sein sterbendes Baby. Und er nahm es in seine Arme und hielt es hoch und sagte, Gott, du hast es mir gegeben, nehme es jetzt. Denn es war nur ein neugeborenes Baby. Und hier kommen sie herum und sie werden schießen. Und ich möchte nicht in dieses Durcheinander hineinkommen. Du gabst es mir, nimm es nun zurück. Du gabst es mir, nimm dieses Leben nun. Und das Baby drehte sich um und im Arm des Vaters sagte, Papa, lass mich runter, ich habe Hunger. Und als sie kamen, um das zu nehmen, um den Vater zu nehmen, sagten, wir werden dieses Kind ins Krankenhaus bringen. Er sagte, geht in den Hof, dort spielen sie alle Ball und nimmt dieses, welches die Diphtherie hat. Und sie kamen heraus und fanden nicht eines. Und dieser Richter wurde ein Prediger. Derselbe Gott, der das Leben dieses Kindes retten konnte, gerettet hat, kann das Leben deines Kindes segnen. Es ist jetzt in euren Händen, in euren Armen. Aber lassen Sie nun Gott geben und dass Gott das Kind segnen für seinen Zweck, um für den Zweck, zu dem es auf die Erde kam. Während wir uns heute nun beugen, einen Moment. Nun, für Mütter und Väter in eurer eigenen einfachen Weise, in eurem Herzen, in meiner einfachen Weise, lasst uns diese Kinder Gott, unserem Vater, weihen. O Gott, unser Vater, Diese Mütter und Väter, die hier stehen mit diesen kleinen und haben eine Liebe für die, die du ihnen gegeben hast, diese kleinen Baby, einige von ihnen, manche ohne Haare, manche mit langen Haaren und schöne kleine Mädchen. Sie sind alle kostbare kleine Juwelen. Und sie kommen, um das Haus, um die Gemeinschaft in dem Heim zusammenzubringen. Kleine Untergebene von deinem Reich, denen du gegeben hast, diesen Eltern sie großzuziehen. Und sie stehen hier vor dem Altar des lebendigen Gottes. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass deine Hand der Gnade auf jedem Einzelnen von ihnen ruhen wird und auf den Vätern und Müttern, die diese Kleinen gegenüber dir hochhalten. Möge diese großen Hände, die auf die Kinder, Häupter der Kinder gelegt sind, in den Tagen, die weitergehen, mögen diese Hände, die dort durch die Nägel durchbohrt wurden, mögen sie das Leben von jedem diesen segnen. Du hast gesagt in deinem Wort, du sprichst zu diesem Berge, sei versetzt, glaube, was du sagst, und es wird geschehen. Und so als dein Diener, Herr, und das Volk, die Leute, die deiner Diener sind, wir sagen zum großen Heiligen Geist, nimm die Leben dieser Kleinen in deine Hände. Wenn Krankheit unter ihnen ist, nimm sie ihn weg. Und Herr, mögen sie solche Leben leben, dass wenn es ein Morgen gibt, dass sie Männer und Frauen sind, die das Evangelium in die Welt hinaustragen. Gewähre es, Herr, höre unser demütiges Gebet, während wir diese dir weihen. Im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus. Amen. Gott segne jedes von den Kleinen und gib ihnen ein langes, glückliches Leben. Nun, heute Abend ist es der Schlussgottesdienst. Ich erwarte einen großen Höhepunkt in den Heilungsversammlungen heute Abend. Ich glaube, dieses wird einer unserer größten Abende sein. Und ich glaube, heute Nachmittag, dachte ich, anstelle, dass ich zu euch predige, werde ich euch ein kleines Missionsgespräch geben. Ich glaube, sie haben heute ein Opfer erhoben für die Fremdenmission. Und ich habe mich völlig verkauft für die Mission in der Fremde. Ich glaube daran mit ganzem Herzen. Nun, wir kennen einander nicht, aber wir Brüder und Schwestern. Und ich dachte heute Nachmittag, während ich herüberkam, dachte ich, ich werde auf einem Predigt sprechen. Das Dürsten bei dem Wasserfall. Aber etwas hat meine Gedanken verändert. Nun, und ich dachte, ich werde zu euch sprechen über die Mission und werde etwas tun, was ich nenne ein Herz-zu-Herz-Gespräch mit euch über die Fremdmission. Nun, lasst uns Gott bitten, das Wort zu segnen, bevor wir es lesen. Herr Gott, dies ist dein Wort und dies ist dein Volk. Nun segne es zu seinem bestimmten Zweck, denn du sagst, es wird nicht leer zurückkehren. Es wird erreichen, wofür es gesandt wurde. Und nun, Herr Jesus, wir übergeben uns dir selbst mit dem Wort. Ein Grund, warum das Wort und die Mission immer richtig ist, ich möchte es hier lesen aus der Bibel, den letzten Auftrag, den unser Herr seiner Gemeinde gab. Markus 16, beginnen mit dem 15. Vers. Und er sagte zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und hat sich taufen lassen, wird gerettet werden und wer ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und mit neuen Zungen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Und nachdem der Herr zu ihnen geredet hatte, wurde in den Himmel emporgehoben und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Amen. Dies ist eines der herausragendsten missionarischen Texte, die man nehmen kann. Ihr wisst, in unserem Wort, den ersten Auftrag Gottes oder den Christus seiner Gemeinde gab, war: heilt die Kranken, reinigt die Ausgeliehenen, treibt die Teufel aus und weckt die Toten auf. Und so frei, wie ihr es empfangen habt, so frei gibt es wieder hinaus. Matthäus 10. Der letzte Auftrag, den er seiner Gemeinde gab, ist: diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Geht nach Jerusalem, in die ganze Welt und predigt das Evangelium der gesamten Schöpfung. Dem weißen Mann, dem schwarzen, dem braunen, dem gelben, dem roten. Jeder Kreatur. Für jede Kreatur ist das Evangelium eine gute Nachricht. Wie lang sollte es währen? Bis an das Ende der Welt. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Nun, was ist das Evangelium? Das Wort Evangelium meint gute Nachrichten. Und die guten Nachrichten ist die Bibel. Aber die Bibel ist der Buchstabe. Der Buchstabe tötet, aber der Geist gibt Leben. So sagte Paulus: das Evangelium kam nicht nur durch Wort allein, aber durch die Kraft und die Bestätigung des Heiligen Geistes. Nun bemerkt, die einzige Art und Weise, in der das Evangelium gepredigt werden kann, würde sein durch die Bestätigung der Kraft des Heiligen Geistes. Nun, was ist das nächste Zitat? Und diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Nicht diese Zeichen mögen denen folgen oder sollten denen folgen, aber sie werden denen folgen, die da glauben. Nun, streng gesprochen, ein Mann kann sich niemals als Gläubigen qualifizieren, es sei denn, dieses ist geschehen. Keine Gemeinde hat das Recht, einer Berufung, um sich selbst eine glaubende Gemeinde zu nennen, bis diese Zeichen ihnen gefolgt sind. Das ist, was Jesus sagte. Was tut es? Es manifestiert sein Wort. Nun bemerkt, vor einiger Zeit, da war ein Junge und er sagte seiner Mutter: Mutter, ich habe eine Berufung zum Dienst. Und wie jede wahre Mutter, sie war sehr glücklich. Und sie sagte: oh mein Sohn, wenn du berufen bist zum Predigtdienst, dann möchte ich alles tun können, um es erfolgreich zu machen. Und dann schaute sie durch die religiösen Zeitschriften, bis sie den größten Namen in den religiösen Zeitschriften fand, den sie finden konnte, und von der besten Bibelschule, zu der sie ihren Sohn hinsenden konnte. Das ist das Herz einer Mutter. Und als sie dieses tat, dann waschte sie mit dem alten Waschbrett, um ihn zur Schule zu senden. Und eines Tages wurde sie sehr krank mit der Grippe. Und es wurde von der Grippe in eine Lungenentzündung. Und beide Lungen sind verstopft worden. Und sie sandte ein Telegramm zu ihrem Predigersohn, der etwa 2000 Meilen hinweg war, und sagte: sei bereit, wenn es mir nicht besser geht am Morgen, sagt der Arzt, musst du sofort nach Hause kommen, wenn du deine Mutter noch lebend einmal sehen willst. Nun, dort in der Stadt hatten sie eine kleine Gebetsversammlung, dort in einer Vorderseite eines Geschäfts. Und während sie in dieser kleinen Mission beim Predigen waren, hatte jemand eine Offenbarung des Herrn, dass dort eine kranke Frau war. Eine Frau stand auf, klopfte an der Tür und sie sagte: Frau, während wir in der Gebetsversammlung waren, kam der Heilige Geist und sagte uns, dass jemand krank ist in diesem Haus. Und ich frage mich, ob dieses wahr ist und ob du es wünschen würdest, dass unser Pastor kommt und für dich betet. Und sie sagte, natürlich, meine Liebe. Der Arzt hat gesagt, er kann nichts mehr tun. So kamen sie, holten den Pastor und brachten ihn auf. Und er salbte die Frau mit Öl, las Jakobus 5,14 und hat sie mit Öl gesalbt. Und als er fertig war, las er die Schriftstelle der Salbung. Dann ging er zurück nach Markus 16, wo ich gerade gelesen habe. Und er las ihr das vor, diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, sollen sie gesund werden. Es ist das aufrichtige, kleine Missionsprediger, legte die Hände auf diese Frau und er befahl der Krankheit, ihren Leib zu verlassen, denn Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Und am nächsten Morgen stand sie auf und kochte sich das Frühstück. Und ein Jahr später kam ihr Sohn nach Hause. Und er grüßte seine liebliche Mutter und sagte, nun Mutter, eine Sache ist auf meinem Herzen gewesen. Ich wollte dich etwas fragen. Als du mir dieses Telegramm sandtest und mir sagte, sei bereit, du wirst, ich werde sterben mit einer Lungenentzündung, wenn du nicht am nächsten Morgen besser ging. Und ich habe niemals von dir gehört, nur eine Woche später. Und ich habe einen netten Brief bekommen, der sagte, alles ist in Ordnung. Sag mir, was hat dir der Arzt gegeben? Er sagte nichts. Er wollte mich unter das Sauerstoffzelt bringen. Und als er am nächsten Morgen zurückkam, hatte der Herr mich geheilt. Und er sagte, oh Mutter. Sie sagte, jawohl, Liebling, dort unten in der Ecke, in der Allee, wo diese kleine Mission ist, diese Pfingstmission, kleine Pfingstmission, ja. Sie sagte, sie kamen hier mit einer Geschichte und lasen mir aus der Bibel vor, dass die Menschen für die Kranken beten sollten, die Hände auf sie legen und sie gesund werden sollen. Und weißt du was, der Pastor predigte für mich und am nächsten Morgen war ich völlig geheilt. Und er sagte, na schau Mutter, das ist sicherlich nett. Aber er sagt, das konnte dich nicht heilen. Denn Gott heilt niemanden mehr in dieser Art und Weise. Oh, sie sagte, du bist zu spät dran, um mir das zu sagen. Er sagte, Mutter, das war in der Vergangenheit. Sie sagte, oh Sohn, der Prediger hat vorgelesen aus der Schrift, aus der Bibel. Er sagt, Mutter, hat er gelesen aus Markus 16? Ja, da hat er von gelesen. Oh, er sagte, ich sage dir, Mutter, dort in der Bibelschule haben wir gelernt, dass Markus 16 vom 9. Vers von ist nicht inspiriert. Die Mutter sagte, nun, Halleluja. Oh, sagt er, Mutter, du sollst dich nicht so benehmen wie diese Missionsgruppe da. Du sollst dich nicht so benehmen. Sie sagte, Liebling, ich dachte gerade über etwas nach. Willst du mir sagen, dass die Schrift von Markus 16 vom 9. Vers an nicht inspiriert ist? Er sagte, das ist wahr. Sie sagte, nun, Preis sei Gott. Er sagte, Mutter, was ist mit dir verkehrt? Sie sagte, ich dachte nur, wenn Gott mich heilen kann mit dem uninspirierten Wort, was könnte er tun mit dem, was wirklich inspiriert ist? Oh, das muss herrlich sein. Aber es ist alles inspiriert. Wir haben nur Angst, unseren Glauben zu nehmen und Gottes Herausforderung zu begegnen. Das ist alles. Und in diesem, diese Zeichen sollen folgen denen, die da glauben, bis zum Ende der Welt. Nicht nur für die Apostel, aber bis zum Ende der Welt. Und solange es eine Welt gibt und Menschen, denen wir predigen können, sollen diese Zeichen denen folgen, die da glauben. Nun, vor einiger Zeit, ein Freund von mir saß hier, ein Freund dieses Mannes, und sein Name ist Paris Reedhead. Nun, er ist vielleicht heute Nachmittag im Gebäude. Er kam in mein Haus und er wollte mich darüber befragen. Wenn ihn jemand kennt, vielleicht kennt ihr Paris Reedhead. Er ist der Präsident der Sudan-Mission, eine der größten Missionen in der Welt. Und er sagte, Mr. Branham, ich hatte eine Berufung von Gott, während ich noch ein kleiner Junge war. Und meine aufrichtige alte Mutter hat mich in die Schule geschickt, um mich zum besten Prediger zu machen, den Gott haben könnte. Und als ich meinen Doktortitel bekommen hatte, dachte ich, ich hätte alles. dachte, ich hätte Christus gefunden, aber ich tat es nicht. Und als ich meinen anderen Grad bekommen hatte, dachte ich, ich hätte Christus gefunden. Weiter und weiter. Und er sagte, Prediger, ich habe so viel gerade oder Diplome, um die Wand zu pflastern. Aber Christus war nicht darin. Er sagte, waren die Lehrer verkehrt? Ich sage, ich würde nicht sagen, sie sind verkehrt. Aber sie waren vielleicht in Ordnung, aber das ist noch nicht Christus. Es ist nur ein Titel. Und dann erzählte er mir die Geschichte eines kleinen indischen Jungen, mit dem er sprach über Ausbildung. Als ich meinen Doktortitel bekam, dachte ich, ich würde Christus finden. Und er sagte, aber ich tat es nicht. Und als ich meinen nächsten Diplom bekam, dachte ich, ich würde Christus finden. Aber ich tat es nicht. Und so weiter und so weiter. Und er sagte, Prediger, ich habe genug Diplome, um die Wand damit zu tapezieren. Aber er sagte, wo ist Christus in dieser ganzen Sache? Er sagte, waren die Lehrer verkehrt? Ich sagte, nun, ich würde nicht sagen, dass sie verkehrt sind. Aber diese Diplome sind ganz in Ordnung. Aber das ist immer noch nicht Christus. Es ist nur ein Diplom. Und dann erzählte er mir die Geschichte eines Jungen aus Indien, der hier war, um seine Ausbildung zu bekommen. Und er war und auf seinem Weg zurück, begegnete er Mr. Reedhead, während er hinausging. Und er sagte, nun Junge, hast du deine Ausbildung und jetzt bist du auf deinem Weg zurück in dein Heimatland nach Indien, um dort zu arbeiten. Und ich verstehe, du bist ein Mohammedaner. Er sagte, jawohl. Er sagte, warum verlässt du nicht deinen alten toten Propheten und nimmst einen lebendigen Jesus mit dir zurück, der von den Toten auferstanden ist? Und der Inder-Junge sagte, war nur ein bisschen schlauer als Bruder Rita es erwartet hatte. Und er hat seinen Fuß auf den Boden verwendet und sagte, Herr, hört genau zu, was könnte dein Jesus mehr für mich tun, als mein Prophet für mich tun kann? Er sagte, sie haben beide Bücher geschrieben. Ihr nennt eures die Bibel, wir nennen unseres den Koran. Beide machen Versprechen und wir glauben diesen Versprechen. Nun, Mohammed hat uns nur das Leben nach dem Tode versprochen und ich glaube ihm. Jesus verhieß das Leben nach dem Tod und du glaubst ihm. Was ist der Unterschied in beiden? Nun, meint nicht, wenn ihr mit einem Methodisten oder Baptisten argumentiert könnt über die Religion oder einem Pentekostel, aber ihr seid noch niemals in den fremden Ländern gewesen. Sie wissen mehr, worüber sie sprechen. Meint ihr nicht, ein Zauberdoktor könnte euch herausfordern? Versucht es einmal. Es ist besser, ihr wisst, worüber ihr spricht. Sie können so viele Tricks und Wunder machen, das macht, dass euer Kopf schwimmt. Und dieser Mann sagte, nun, warte mal einen Moment. Sagte, dein Prophet ist noch tot und im Grab. Aber unser Jesus ist von den Toten auferstanden. Und er sagte, Herr Rieter, das ist, was du glaubst. Aber das glauben wir nicht. Wir glauben, dass dein Jesus genauso tot ist wie unser Prophet. Aber er sagte, wir haben den Beweis seiner Auferstehung, sagte Mr. Reedhead. Er sagte, nun, was ist dein Beweis? Er sagte, er wohnt. Wo ist er? Er sagte, in meinem Herzen. Und der Mohammeder sagt, und der Mohammed lebt in meinem Herzen, so wie Jesus in deinem ist. Aber siehst du, wir haben Glück und Freude, indem wir ihn kennen. Er sagte, einen Moment, Mr. Rite, die mohammedanische Religion kann genauso viel Psychologie hervorbringen wie die christliche. Und Bruder Rite wusste, er hat einen Mann begegnet, der wusste, worüber er sprach. Und er sagte, und daneben, Mr. Rite, unser Mohammed hat uns nichts, nur eine Sache versprochen, und das ist Leben nach dem Tode. Aber Jesus hat euch versprochen, dass eure Lehrer dieselben Zeichen tun würden, die er getan hat. Und er hat verheißen, wenn er aufsteht von den Toten, würde er mit euch sein, in euch leben und die gleichen Dinge tun, die er tat. Euer Jesus hat euch Lehrern verheißen, dass er dieselben Zeichen tun würde, wie er es getan hat, dass ihr dieselben Zeichen tun würdet, wie er es getan hat, und er verheißt, hat es euch verheißen, wenn er von den Toten aufersteht, dann würde er mit euch sein, in euch leben und die gleichen Dinge tun. Und er sagte, nun, wir warten ja noch immer darauf, dass das geschieht. Wir werden glauben, dass er von den Toten auferstand. Wir werden dann glauben, dass er von den Toten auferstand. Sie wissen mehr darüber als 90% der Christen in Amerika. Es ist nicht hoch und runter sprechen. Wir sprechen jetzt über Fakten. Nun, ich habe die Muhammedaner gesehen am Fest ihrem Propheten. Sie nehmen eine Lanze und sie schreien Allah, Allah, Allah und ziehen sie zurück und stücken rein und nicht mal ein Bluttropfen kommt heraus. Und ich sah, sie saßen aus dem Boden, schwingen vor und zurück und schreien Allah, Allah, Allah. Und sie nehmen Splitter und tun sie unter ihre Finger, ziehen sie raus und haben noch nicht mal einen Stirnrunzel. Ich habe einen in der Schweiz gesehen. So ein Fanatiker, so aufgehört, bis er ein Schwert nahm und hat es hier reingeschoben, bis er auf dem Rücken rauskam. Und er kam auf die Plattform und sagt, das Schwert ist hohl. Und haben Wasser reingeschüttet, kam am Ende raus. Und hat es rausgezogen und gelacht. Dein Blut, woran liegt das? Dein Blut ist in einem solchen Zustand. So eine Psychologie. Aber er sagte, dein Jesus sagte, er, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, wird er auch tun. Und Mr. Rieder sagte, nun, du hast vielleicht Markus 16 gelesen. Er sagte, das ist eine Stelle. Er sagte, nun, Markus 16 ist auf keinen Fall inspiriert. Und er sagt, was für ein Buch liest du überhaupt? Alles vom Koran ist inspiriert. Und das macht mich krank. Hör, wie die Menschen, die sich selbst Christen nennen, sagen, dieses Wort meint das und bedeutet das. Ihr wisst noch nicht mal, was ihr glaubt. War er richtig oder falsch? Sicherlich. Er sagte, ihr macht nur, dass es da eure eigene Lehre passt. Ein Heiden sagt dies einem Christen. Und er sagte, wenn ihr Christen an einen Ort kommt, dass wir sehen können, dass Christus in euch lebt, dann werden wir alle glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Und Mr. Hiddett sagt, ich habe in Staub getreten, habe das Thema gewechselt. Seht ihr, was war es? Ein besiegter Christ. Er sagte, Bruder Branham, ich bin heute, um dich dies zu fragen. Er sagte, ich sah die Pfingstler, die haben die Füße getreten dann auf dem Fußboden und haben den Möbel auseinandergeschlagen. Aber haben sie irgendetwas? Nun, Mr. Riedel ist ein Baptist wie ich selbst. Ich sagte, ja, Bruder Riedel, Sie haben. Er sagt, haben Sie den Heiligen Geist? Ich sagte, jawohl. Haben wir Baptisten es auch? Ich sagte, wenn ihr es hattet, habt ihr es bekommen, nachdem ihr glaubtet, nicht, als ihr glaubtet. Sie glauben, dass ihr es bekommt, wenn ihr glaubt. Paulus sagt in Apostel 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr glaubtet. Ich sagte, ich kann dort stehen mit einem wilden Feuer und das Möbel umwerfen. Ich sagte, ich kann eher ein kleines wildes Feuer haben, wo sie die Möbel umschmeißen und so weiter, bevor ich in einer alten, kalten, formellen Gemeinde sitzen würde, die so kalt ist, dass das geistige Thermometer auf minus 40 geht. Und wir Baptisten, wir sind nur ein gemaltes Feuer. Und wir Baptisten malen nur Feuer. Was würde es Gutes tun, einem frierenden Mann zu sagen, siehst du das schöne Bild? Das große Feuer, das dort verbrannt ist vor 2000 Jahren? Geh und wärme dich daran. Aber ein gemaltes Feuer wird dich nicht erwärmen. Was ihr braucht, ist ein Erlebnis desselben Heiligen Geistes und Feuer, das die Herzen erwärmt und das Wort hervorbringt und die Dinge tut, denn es derselbe Geist lebt heute und es ist völlige gleiche Kraft, so viel wie es jemals hatte. Nun, wir haben einen tödlichen Fehler gemacht, dass wir diesem Auftrag nicht gefolgt sind. Geht ihr in alle Welt, predigt das Evangelium oder demonstriert die Kraft des Heiligen Geistes. Jeder Nation und jedem Volk. Was haben wir getan? Wir haben Schulen aufgebaut, haben die Menschen organisiert. Nun, wenn ihr nicht so glaubt wie der, haben wir nichts mit ihnen zu tun. Wir haben versucht, die Menschen zu lehren in großen Schulen. Ihr werdet niemals näher zu Christus kommen durch Ausbildung. Ihr bringt ihn nur weiter davon hinweg. Nun, ich habe nichts gegen die Schule, ich freue mich hier zu sein. Und ich habe... Ich bin hier in einem Schulhaus. Ich freue mich hier zu sein. Und ich versuche keine Krücken zu benutzen, um meine Unwissenheit zu unterstützen. Aber den größten Widerstand, den unser Herr Jesus Christus auf der Erde je gehabt hat, das waren keine trinkenden Raucher, das waren die Schulen. Das ist eine harte Sache, dies zu sagen, aber durchsucht die Geschichte und findet heraus, ob das nicht die Wahrheit ist. Captain Al-Farrar, der Kopf des FBI, rief mich einmal in sein Büro und sagte, Bruder Branham, ich bin ein Baptist, aber ich habe nicht das, worüber du sprichst. Und wir waren dort in einer Schießgalerie. Und ich machte und er zeigte mir dort die jugendlichen Kriminalität in den Vereinigten Staaten. Wo finden wir die größte Kriminalität? Wo kommen die Kriminellen her? Nicht dort aus den armen Leuten, sondern von den Schlauen und Ausgebildeten. Sie denken, sie wissen mehr als Gott. Wenn ihr an diesen Platz kommt, dann seid ihr verloren. Gott kommt nicht durch Ausbildung. Gott kommt, indem wir ein Prinzip annehmen. Und das ist durch Christus Jesus, seinen Sohn, und wiedergeboren sein. Das ewige Leben, der ewige Geist des Lebens kommt dann in den Mann hinein. Nicht durch die Ausbildung, sondern indem er den Herrn Jesus Christus als persönlichen Heiler annimmt. Aber wir gingen am Versuch, die Menschen auszubilden. Wir versuchten, sie zu schütteln am Altar. Versuchen die Heiligkeit und die Pfingstler. Wir haben sie versucht, sie in verschiedenen Weisen zu taufen, durchbesprengen, rüberschütteln, die Seite runter, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber es kommt nicht in dieser Weise. Es ist ein persönliches Erlebnis mit einem Einzelwesen als Zeuge der Kraft der Auferstehung des Sohnes Gottes, Jesus Christus, in deinem Herzen. Das ist genau wahr. Das ist, wo wir versagen. Nun, dieser Inder sagte zu Morris Rietet, er sagte, Sir, du hattest 2000 Jahre, um zu beweisen, dass dein Christus von den Toten auferstanden ist. Und er sagte, 2/3 dieser Welt haben niemals seinen Namen gehört. Hier argumentieren wir. Nun, wir sind Presbyterianer. Wir sind Baptisten. Wir sind Pfingstler, Nazarener. Stehen hier und diskutieren. Und diese kleinen schwarzen Jungen in Afrika sterben dort und hören diese Geschichte oder irgendeine. Oh, lass dieses brennen in deinem Herzen. Ein Mann kann niemals auf das Missionsfeld gehen und als selber Mann zurückkehren. Als ich hinausging, ich dachte nun, ich werde dort hinübergehen, werde ein paar Tiere sehen. Aber als ich die Seelen dieser Menschen gesehen habe, kleine schwarzen Jungen, so schmutzig, sie hatten niemals ein Bad in ihrem Leben. Sie nahmen ein Stück Fleisch, die Würmer dort drin, und aßen es trotzdem. Und die Männer dort waren nackt. Und ich möchte dies sagen, mit Respekt für euch Frauen und euch Männer. Aber als diese Heiden in die Versammlungen kamen bei Zehntausenden, gerade so nackt, wie sie in diese Welt hineinkommen, nichts als ein kleines Stück Fetzen, das vor ihnen hängt, vielleicht 6 oder 8 Inches im Quadrat. Nun, diese ungelernten Frauen wissen nicht, was rechts oder links ist, Mott in ihren Haaren und Knochen in ihren Ohren. Aber als sie die Kraft der Auferstehung Jesu sahen, und als diese Frauen und Männer, Frauen hinweggingen, junge Mädchen, alte Frauen, niemand sagte ihnen, dass sie Kleider anziehen sollten, aber sie falteten ihren Armen auf diese Weise, um aus der Gegenwart der Männer herauszukommen. Und wir steifnackigen Amerikaner rufen und nennen uns selbst Christen. Und jedes Jahr nehmen wir mehr von unserer Kleidung runter, während die Heiden, wenn sie Christus empfangen, dann ziehen sie sich an und ziehen Kleidung an. Was ist geschehen? Junge Frauen stehen dort, gerade in der Blüte ihres Lebens, nackt, sie wussten es nicht. Nun, sie hatten weniger Schande oder Scham dafür, als auf deine Hand zu schauen. Jungen 16, 18, 20. Mütter mit ihren Babys am Stillen. Und nicht weniger 20 Fuß, wo ich saß, dann hat die Mutter eine Geburt gehabt von einem Baby, während ich noch sprach. Eine andere Frau half ihr. Sie nahm das Baby einfach hoch und fing an, das Baby zu stillen und hörte zu, während ich predigte. Und diese jungen Frauen, die dort standen, völlig entwickelte Frauen. Aber als der Heilige Geist kam und sobald er traf, nicht später, als es sie bewegte, dann haben sie sich bedeckt mit ihren Armen. Der Heilige Geist bringt die Erkenntnis der Nacktheit. Und dann, ihr Menschen, ihr nennt euch selbst Pfingstler und ihr Frauen, die ihr besser wissen sollt, solches, ihr geht in diese Badeanzüge, in diese kleinen Shorts hinten dort in eurem Hintergarten. Ihr solltet euch schämen. Zivilisation schwingt wieder zurück. Und Brüder und Schwestern, ich sage dies nicht, um roh oder unhöflich zu sein. Aber ich sage es, denn es ist die Wahrheit des Evangeliums. Menschen, die bereit sind. Und dann unsere Bemühungen hier in den Staaten. Auf dieser Plattform an dem Nachmittag in Durban, als ich zurückging für einige Tage, durch eine Vision. Und bei diesen Menschen könnt ihr keine Gebetskarten ausgeben. Billy hat seine Schuhe und Mantel alles verloren, wie er versuchte, die Gebetskarten rauszugeben. Und ich sage, nimm diese Missionare und gib ihnen 4 oder 5 für jeden Stamm. Und sie haben 15 verschiedene Sprachen. Nun stellt euch vor, wenn ich predige, wie sagt Jesus Christus, der Sohn Gottes, würde dieser sagen, klack, klack, klack. Und das bedeutete Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und der Nächste würde einen Pfeifen machen. Und das würde bedeuten, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Nun, ich hörte, wie Menschen in Zungen sprechen. Und der nächste Dolmetscher, er würde vielleicht etwa trillern in seiner Kehle oder mit seiner Zunge. Und wisst ihr, ich habe Menschen in Zungen sprechen hören in Pfingstversammlungen. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich dieses glaube. Aber die Menschen haben die Gabe falsch eingesetzt. Es wurde nicht in der richtigen Weise betätigt. Ich glaube, jede Gabe, die Gott in seine Gemeinde gegeben hat. Aber wenn ihr damit durcheinander kommt, es gibt noch mehr. Und ich dachte darüber nach, eines klang so verschieden wie das andere. Wie konnte es alles das Gleiche sein? Aber die Bibel sagt, es gibt keinen Laut auf der Erde ohne Bedeutung. Und ich glaubte das, wie ich das gehört habe. Alle verschiedenen Arten von Schnattern, aber jedes hatte eine Bedeutung. Jeder Klang hat eine Bedeutung. An diesem Tag dort auf dem Podium. Viele Doktor waren gegenwärtig. Etwa 100 oder 200.000 Leute. Und der Erste kam. Eine Mohammedanerin. Und ich sagte zu ihr, warum kommst du zu mir, wenn du Mohammedanerin bist? Sie hat einen roten Punkt. Sie sagte, warum kommst du? Sie sagte, ich kam, um dir zu helfen. Dass du glaubst, dass du mir helfen kannst. Warum gingst du nicht zu deinem Priester? Ich sagte, ich weiß noch nicht, ob ich dir helfen kann. Aber wenn der Herr Gott, der seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, sie sagte, ich glaube an den Herrn Gott, Jesus. Sie sind Ismaeliten, nicht wahr? Ich glaube an den Herrn Gott Jehova. Aber wir sind gelehrt, dass Mohammed sein Prophet ist. Ich sagte, Jesus ist sein Sohn. Und Mohammed ist im Grab, aber Jesus ist aus dem Grabe auferstanden. Und er hat uns verheißen, dieselben Werke zu tun, die er tat, würden wir auch tun. Sie sagte, wenn das geschieht, dann werde ich Jesus Christus als meinen Erlöser annehmen. Was ist es? Das ist, wovon unser Herr hier sprach. Geht in alle Welt und demonstriert die Wiederauferstehung in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie sagte, ich glaube das. Ich sagte, Frau, dein Mann ist ein kleiner Mann, ist klein. Er hat einen schwarzen Schnurrbart. Du warst in einem Büro eines Arztes, einem mohammedanischen Arzt, letzte Woche. Und er sagte dir, du hast eine Zyste im Mutterleib. Und sie sagte, jedes Wort ist die Wahrheit. Tausende von Mohammedanern standen auf.
Und in ein paar Momenten sagte sie, dann werde ich Jesus als meinen Erlöser und Heiler annehmen. Und als ich zu den Missionaren sprach, die unter den Stämmen waren für 30 Jahre, und sie haben noch nicht mal eine Seele, die sie von den Muhammedanern zur Christenheit übergetreten sind. Brüder, ihr werdet es niemals tun, indem ihr Traktate austeilt. Ihr müsst Gottes Anweisung folgen. Hier ist ein Afrikaner Junge, der dort saß. Er schaute mir ins Gesicht. Das nennen wir Missionare, eine kranke Ansicht. Geht rüber. Nun, hier saß ein Afrikanerjunge, schaute mir genau ins Gesicht. Das, was wir Missionare nennen, ist ein krankmachender Anblick. Ich ging dort hinüber und erwartete, dass ich bereits einen ausgetretenen Pfad vorfinde. Aber was findet ihr? Sie leben in den besten Hotels, in einem Raum mit Klimaanlage und in einem Cadillac und gehen nur herum auf dem Gelände und teilen Traktate aus. Was wir brauchen, ist der gleiche Heilige Geist, der die Missionare füllt. Nicht gesandt von irgendeiner Gemeinde oder Denomination, sondern von der Kraft des Himmels durch den Herrn Jesus Christus. Das ist wahr. Der nächste auf die Plattform kam, war eine junge weiße Frau. Sie konnte Englisch sprechen, sie war Afrikaans. Ich sagte, Frau, ich sagte ihr, was ihr Krankheit war, ich sagte, bereite dich für den Tod vor. Sie sagt, meinst du, diesen kleinen Tumor auf der Brust wird mich töten? Und ich sagte zu ihr, Frau, und ich sagte ihr, was ihre Krankheit war, und sagte, bereite dich für den Tod vor, denn du wirst nicht mehr als nur ein kleines Stück noch leben. Sie sagte, meinst du, dieser kleine Tumor auf meiner Brust wird mich töten? Ich sagte, das kann ich nicht sagen, aber ich habe deinen Begräbnisgottesdienst gerade jetzt gesehen, und so spricht der Herr, der Tod ist da. Und sie ging von der Plattform hinunter, ging zurück, sprach zu ihrem Ehemann und fiel tot nieder, gerade dort, wo sie saß. Wenn ich ein Heiler gewesen wäre, hätte ich sie geheilt. Aber es gibt nur einen Heiler, das ist Gott. Der nächste kam. Es war ein mitleidiger Anblick, ein kleiner schwarzer Junge. Er gehörte den Zulus an. Nun, ich möchte euch sagen, ihr kleinen Kinder, ihr kleinen Mädchen, wisst ihr, wie sie Wasser trinken? Sie schauen, wie viele Krokodile sich an sie anschauen, dann langen sie runter. Während ich dort war, ein Krokodil nahm sich ein kleines Mädchen in das blutige Wasser. Und ein kleiner Junge, das Krokodil, hat ihn am Fuß gegriffen und hat ihm ein Stück vom Fuß abgerissen. Und er hatte nur noch ein Bein, das eine oder andere war ab. Nun, ihr kleinen Kinder, ich will euch sagen, wie sie dort Wasser trinken. Sie schauen herum und sie schauen, sehen, wie viele Krokodile sie anschauen, und dann langen sie hinunter. Während ich dort war, ein Krokodil griff sie, ein kleines Mädchen, nur ein bisschen blutiges Wasser, sie ging hinunter und das war alles. Und ein kleiner Junge nahm sich was zu trinken und ein Krokodil griff ihn bei dem Fuß. Und er rannte raus und nahm einen Stock und haute auf das Krokodil, dass es runterkam. Dann lief er auf die Sandbank, aber das Krokodil lief hinterher, griff den kleinen Kerl, nahm ihn zurück ins Wasser und hat ihm einen Bein abgerissen. Nahm ihn und beerdigte es, legte es irgendwo in die weiche Stelle dort am Boden, bis es es aufessen kann. Gib ihm ein bisschen Eiscreme. Er sagt, es hat mich verbrannt. Der kleine Junge hat so viel Recht zu essen und Kleidung anzuziehen, wie mein Kind oder dein Kind es hat. Wir schmeißen genug in unseren Mülleimer, um sie zu ernähren. Kein Wunder, dass der Kommunismus die Länder übernimmt. Es ist die Weise, wie wir sie behandelt haben. Das genau war. Das ist noch nicht wie in Indien. Und der kleine Junge, der schielte. Das war der vierte Fall. Er war sehr stark, er schielte sehr stark. Und ich sagte, nun, wenn ich ihn heilen könnte, ich kann diesen Kleinen nicht heilen. Aber es wird gemäß seines eigenen Glaubens an Gott sein, dass er geheilt wird. Unser Leben konnte nicht verborgen werden. Der Heilige Geist kam und sagte, dieser Junge kommt aus einem christlichen Haus. Denn ich sah, wie dort das Bild meines Herrn an der Wand hing. Ich sagte, dieser Junge kommt aus christlichen Heim, denn in seiner Hütte sehe ich das Bild meines Herrn. Ich sagte, seine Mutter ist eine dünne Frau. Die Zulus sind groß, starke Menschen. Und ich sagte, sein Vater ist ein junger Mann, aber stark. Und sie sind Christen. Und dort hinten ein Cityblock schrie die Mutter so laut, dass man es hören konnte. Das war die Wahrheit. Ich sagte nun, wenn ich könnte ihn nicht heilen. Bemerkt, während ich nur schaute, waren seine kleinen Augen so vollkommen wie deine oder meine. Ich schaute wieder. Ich sagte, jedermann kann sehen, den kleinen Kerl, dass er geheilt wurde. Und ich habe ihn über die Plattform gehen lassen. Und dann hörte ich ein großes Geräusch dort. Da war ein britischer Arzt und Bruder Bosse und so weiter. Sie wollten ihn aus der Plattform runterbringen. Du kannst dort nicht gehen, der Bruder ist unter der Salbung. Er sagte, ich möchte mit ihm sprechen. Ich sagte, Doktor, was ist mit dir los? Bruder Baxter ließ ihn los. Bruder Baxter kam auf die Plattform. Ich möchte etwas fragen, Mr. Branham. Ich glaube an Gott. Ich glaube, Gott ist in diesen Lilien. Und ihr sprecht über Lilien. Ihr solltet sie sehen. Sie sind 18 Inches. Große Lilien, gelb und weiß. Die Plattform war damit groß dekoriert mit diesen Lilien. Er sagte, da ist ein Gott des Lebens in diesen Lilien, sonst könnten sie nicht leben. Aber Mr. Branham, was hast du mit diesem Kind getan? Ich sagte, ich habe nichts da getan. Du warst näher an ihm als ich. Er war nicht mal zehn Fuß von mir. Er sagt, hast du ihn hypnotisiert? Ich sagte, Doktor. Und die britische Medizin-Societät hat dir eine Lizenz gegeben, als Mediziner zu praktizieren. Und du weißt nicht mehr über Hypnose als das. Wenn Hypnose in der Lage ist, die schielenden Augen des Jungen gerade zu machen, dann sollten wir alle besser Hypnose praktizieren. Und er sagte, was tat es? Und Bruder Baxter griff ihn bei der Schulter. Ich sagte, einen Moment, nur einen Moment. Er sagte, Mr. Branham, ich glaube, es gibt einen Gott. Aber wenn er greifbar genug ist, um die kleinen Augen dieses Jungen gesund zu machen, dann würde ich ihn hier auf die Plattform bringen. Ich sage es jetzt in deiner Hand. Er war stark am Schielen und jetzt hat er seine Sicht. Hier ist etwas geschah zwischen dir und mir. Er sagte, was war es? Ich sagte, zwischen mir und ihm stand der Heilige Geist. Und der Heilige Geist machte seine Augen gesund. Er kratzte sich am Kopf. Er sagte, du willst mir glauben, ist in Ordnung. Wenn nicht, dann liegt es an dir. Er sagte, einen Moment, Mr. Branham. Und ich sagte nun, wenn du es glauben willst, ist das in Ordnung. Es liegt jetzt an dir. Und ich wollte weitermachen. Aber er sagte, einen Moment, Mr. Branham. Und da war dieses große Mikrofon, das dort festgemacht war. Wir waren dort in dem großen Rennplatz. Er ging dort hinauf. Er nahm das große Mikrofon. Und er sagte, dann nehme ich Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser an. Und als ich ihm später in Johannesburg begegnete, 6 Wochen später, dort, wo wir 30.000 Menschen hatten, und er kam, um mir auf Wiedersehen zu sagen, dieser junge Arzt, er hat seine Arme um mich rumgelegt und sagte, Bruder Branham, Gott hat mir den Ruf ins Missionsfeld gegeben. Und er hat seine Arme um mich gelegt. Ein britischer Arzt, der sprach in Zungen. Und er fing an, in Zungen zu sprechen. Er wusste nicht, dass er es tun würde. Er hat nur seine Arme um mich gelegt. Und er sagte, mein Gott, was ist mit mir geschehen? Ich sagte, nun hat Gott dich qualifiziert zu gehen. Gehe. Und an dem Nachmittag, hier kam ein Junge, Billy Paul, mein Sohn, half, um ihn auf die Plattform zu bringen, mit einer Kette um den Nacken. Noch nicht mal geistig gesund. Ich sag, schau dir die arme Kreatur an. Wenn ich ihm helfen könnte, würde ich es tun, aber ich kann es nicht tun. Aber sein Leben kann nicht verborgen werden, denn der Engel des Herrn ist hier. Und als es ihm seinen Zustand sagte, ich sagte nur eine Sache, darüber nachdenken. Er hat Sorgen über seinen Bruder. Er hat einen Bruder, der wurde entweder durch eine Ziege oder einen Hund verletzt. Und er ist verkrüppelt und er ist auf Krücken. Und ich sage, so spricht der Herr. Ich sehe, sein Bruder ist geheilt. Und ich hörte einen Schrei, weit dort, einen Cityblock weg. Und hier kommt sein Bruder. hat seine Krücken über seinem Haupt und er schreit so laut er kann. Gott hat ihn geheilt, dort einen Cityblock weg. Das ist das Evangelium, von dem Jesus sprach. Und ich schaute und ich sah den Mann und ich bemerkte ihn wieder. Und ich betete für ihn, wie er kam. Und ich sah einen blauen Schatten über ihm. Und ich beobachtete es. Und während ich dort stand, sein Haupt zurück, er stand gerade so, wie er konnte. Die Krankheit war in seinem Rückgrat. Und ihr wisst, was er das hier auf den Händen oder Füßen geht. Und es hat ihn verkrüppelt. Und er stand dort fast nackt. Aber dann sah ich über ihm, dass er geheilt war. Ich sagte, Herr Gott, dieses ist die Stunde. Ich hielt einen Moment an. Ich sagte, wie viele Menschen von euch werden dem Herrn Gott dienen, wenn er diesem Menschen seinen rechten Zustand zurückgibt? Und sobald ihr sehen konntet, waren die Hände erhoben, schwarz, weiß, gelb, braun. Und als wir für den Jungen beteten, er konnte mich nicht verstehen. Aber ich wollte, dass er so tanzte wie für die Missionare, wenn sie kommen, ein bisschen tanzt. Und sie nahmen ihn bei der Kette und haben ihn hochgehoben. Und der Gott des Himmels hat ihn wieder erstattet. Und die Tränen liefen runter und haben auf seinen schwarzen Bauch gehört. Er war nicht nur geheilt, er war auch aus völligem Verstand. Und 30.000 blanke Heiden haben ihre Idole und Götzen auf dem Boden zerbrochen und Jesus Christus als persönlichen Heiler angenommen. 20 oder 30 Jahre für eine Seele. Die Stunde ist gekommen, wo Christus geoffenbart wird. Ich war dort auf meiner Straße. Nur noch eine kleine weitere Geschichte. Ist auf meinem Herzen, euch sie zu erzählen. Ich war in einem Zug eines Abends, ging nach Houston, Texas. Und dann sah ich einen kleinen Jungen, oder ich meine Miami, Florida. Ein kleiner Junge, er lag tot, dort, wo viele Bäume waren. Dort mit Felsen. Und er hatte einen komisch aussehenden Haarschnitt. Große braune Augen, die zurückgelegt, die nach oben gerollt waren. Und er hatte Socken an. Und ein Automobil liegt zerstört an der Seite der Straße. Und ich wusste, dass er tot war. Sein kleiner Leib war nur eine Masse von zerbrochenen Knochen. Und ich dachte, wer ist das? Und dann verließ mich die Version. Und ich ging weiter. Vielleicht sitzen Leute hier. Und ich habe es erklärt, sagte den Menschen, bereitet euch, schreibt das neue Buch und seht, ob es geschieht. Irgendwo ein Kind, vielleicht 8 Jahre alt, hat da dunkles braunes Haar, braune Augen, komischen Haarschnitt, kleine kurze Hosen an. Und ich sagte, er wird getötet werden. Und ich glaube, 30 oder 40.000 Bibeln haben es hier eingeschrieben. Ihr habt den Artikel in der Voice of Healing gelesen. Wie viele kennen den Fall, bevor ihr was so sagt, ihr hebt die Hände? Wir vorher gesagt, bevor es geschah. Nicht nach, sondern bevor es geschah. Dort ist es. Dort an dem Tor. Da ist ein kleiner Junge, der ertrank. Und der Vater würde ihn nicht beerdigen lassen. Ich ging und sah ihn an. Ich sagte, das ist nicht der Junge. Das ist gut gekleidet. Das ist er nicht. 2 Jahre später in Schweden, Norwegen, Finnland. Ich kam runter von Kuopio. Das ist dort in dem Land der Mitternachtssonne, wo wir die Versammlung hatten. Dort diese kleinen Jungen dort oben. Nicht mehr als ein Kind. Dort nach dem Krieg. Sie haben sich nie rasiert. Der kleine Junge war 15 Jahre alt, haben lange Kleider und Schuhe. Die Frauen sind nicht mehr, sie gehen zusammen, haben keine Männer. Die Russen haben sie alle im Krieg getötet. Ich habe in den Haag gepredigt, dort im Feld. Und sie haben keine Shorts an, sondern große Kleider, die feinsten Menschen, denen ihr begegnen könnt, diese finden. Wirkt echt loyal. Und als ich dort stand, Bruder Lindsay, und 30 Prediger waren dort, ich sagte, etwas ist im Begriff zu geschehen. Ich kann es einfach fühlen. Sie sagt, was ist es, Bruder? Ich sage, ich weiß es nicht. Und sie sagt, wollten Bilder nehmen, sagt, das ist der Engel des Herrn. Ich sage, ich weiß es nicht. Aber etwas ist im Begriff zu geschehen. Ihr legt mir Zeugnis ab und wir kommen den Berg hinunter. Wir merken etwas. Und der Benzin ist $2 die Gallone. Und dort in den Versammlungen 40.000, 50.000 Menschen, wir haben vielleicht 3 oder 4 Autos. Sie nehmen Schlitten oder gehen zu Fuß. Aber dort lag ein 1925-30 Modell vor, vielleicht ein bisschen später als das, ein Ford Americano als Wrack, und 500 Menschen standen dort und zwei kleine Jungs, die von der Schule nach Hause kamen und einander bei der Hand hielten. Und dieses Auto vielleicht 60 Meilen schnell kam um die Kurve und die kleinen Jungs wussten nicht, wohin zu gehen. Einer ging auf die eine Richtung, der andere in die andere. Und der Fahrer versucht, um sie herumzufahren, hat den einen kleinen Jungen dort mit seinem Stoßfanger bedrängt, hat ihn hochgeworfen und hat ihn gegen einen Baum geschmissen. Und dieses Auto, vielleicht mit 60 Meilen pro Stunde, wirbelte um die Kurve. Und dann die kleinen Jungen wussten nicht, wohin sie gehen sollte. Einer lief in diese Richtung, der andere in die andere. Und der Fahrer versuchte, an ihnen auszuweichen, aber er traf den einen kleinen Kerl unter seinem Kinn mit seinem Stoßdämpfer oder mit seinem Kotflügel und hat ihn etwa 10 Meter weggeworfen und gegen einen Baum geschmissen, geschleudert. Und der andere kleine Junge, den hat er einfach so überrollt und hat mit seinen Reifen seinen kleinen Leib etwa 7 Meter dort über die Straße hinüber in ein Grasstück hineingeworfen. Und das Auto fuhr über den Hügel und zerschellte. Bruder Lindsay und sie stiegen aus. Sie schauten es sich an. Sie kamen zurück und weinten. Schwester Isaacson stand aus, meine Übersetzerin. Sie kam und weinte, Bruder Branham, du solltest es dir anschauen. Ich sagte, oh nein, das kann ich nicht. Erinnerst du dich, meine Frau starb, während ich nur ein junger Prediger war mit 24 Jahren. Ich beerdigte sie und mein Baby. Wir hatten nur einen kleinen Kerl übrig, das war Billy. Und ich ging herum mit dem Kleinen, mit seiner kleinen Flasche in meiner Tasche in der Nacht. Wir hatten nicht genug Geld, um das Feuer zu haben und die Flasche warm zu halten. So habe ich es unter meinen Kopf gelegt. Das ist der Grund, warum er heute mit mir ist. Ich war für ihn Papa und Mama, beides. Das habe ich ihr versprochen, als ich starb. Und ich habe seinen kleinen Leib warm gehalten und seine kleine Flasche an meinem Leib. Und als er 10 Jahre alt war, und ich sagte, ich habe meinen einen kleinen Jungen in Amerika, ich kann nicht gehen und es mir anschauen. Ich habe Billy für 3-4 Monate nicht gesehen. Ich kann mir nicht anschauen. Aber etwas sagte, geh und schau. Und ich ging hinüber, und sie hatten einen kleinen Mantel über sein Gesicht gelegt und haben es runtergezogen. Ich sagte, oh mein, und ich ging weg. Ich weiß nicht, ob ihr dies glaubt oder nicht, das ist zwischen euch und Gott. Etwas hat die Hand auf meine Schulter getan. Ich dachte, es war Bruder Moore. Ich sagte, was? Aber es war niemand da. Aber die Hand war immer noch auf meiner Schulter. Und ich sagte, was ist es? Und eine Hand lag auf meiner Schulter. Und ich wandte mich dem Kind zu. Und dann schaute ich mir die kleinen Füße ab, die ganzen Füße zerbrochen. Der kleine Fuß kam raus und dort waren die Socken. Das kam mir vertraut vor. Ich sagte zu dem Bürgermeister der Stadt, sie warten für den Vater und der Mutter, dass sie kommen. Ich dachte, oh, was meinen, wenn Mama und Papa kommen und sich hier das kleine Baby ansehen, völlig zerstört. Und der kleine andere Junge war am Leben. Sie haben ihn in das Krankenhaus und im Auto gebracht. Dieser Junge war tot seit etwa 30 Minuten. Und sie warteten, dass Vater und Mutter kommen, bevor der Leichenbestatter kommt. Ich sagte, könnte ich den Jungen nochmal anschauen? Sie haben den Mantel hochgehoben. Und ich schaute. Und ich schaute an. Und die kleinen braunen Augen waren zurückgerollt. Dieses braune Haar. Die kleine kurze Hose. Die Füße durch die Socken. Ich schaute mich um. Dort von dem Berg, dort von Kuoi Mountain. Dort immer grün. Schaute mich um. Ich sagte, das ist er. Oh, Bruder. Ich mag euch nicht mehr begegnen bis in der Herrlichkeit, aber ich wünschte, ich hätte die Kraft, heute Nachmittag euch dieses Gefühl zu erklären. Alle Teufel der Hölle können dieses nicht aufhalten. Es ist nicht, wenn ihr glaubt, oder dies oder das, es ist bereits geschehen. Denn Gott hat es gesagt. Ich schaute und sagte, das ist er. Ich sagte, Bruder Moore, Bruder Lindsay, kommt schnell. Ich sagte, schaut auf das Blatt in eurer Bibel. Liest dieses Blatt. So spricht der Herr, es soll geschehen, dass ein kleiner Junge zwischen 8 oder 10 Jahren in seiner Beschreibung, er liegt an einem Platz, dort auf Steinen, wo Zedern sind und grüne Bäume. Ich sage, was ist das, Bruder Branham? Ich sagte, schaut euch das Kind an. Schaut euch die Felsen an. Das ist, sie sagten, ist er es? Ich sagte, das ist er. Sie sagten, oh mein. Oh Gott, bekomme deine Gemeinde diesen Zustand. Lass sie an diesem Platz bleiben. Ich sagte, du sprichst schnell, Schwester Isaac, und übersetze für mich. Ich sagte, wenn der Herr Gott, der im Land von Amerika vor 2 Jahren, und die Brüder haben es aufgeschrieben in seiner Bibel, wenn dieser kleine Junge nicht auf seinen Füßen am Leben ist in 5 Minuten, dann verlasse ich Finnland mit einem Zeichen auf meinem Rücken, falscher Prophet. Oh, es ist eine solche wunderbare Sache, wenn ihr wisst, was Gott tun will. Und ich bat sie zu versammeln. Ich kniete mich nieder und sagte, Herr Gott, wenn ihr die Details haben möchtet von diesem Gebet, fragt den Bürgermeister. Ich sagte, Herr Gott, in dem Heimatland sprachst du zu mir in der Vision. Und ich weiß, dass dies dein vorherbestimmter Wille ist, dann ist es bereits geschehen. So, Tod, gib diesem Jungen das Leben zurück. Und Gott, der mein Zeuge ist, mein Richter ist, diese Bibel vor mir heute Nachmittag, der kleine Junge sprang zu seinen Füßen so normal, wie er sein kann, die Stunde bevor es traf. Dort am Abend in der Versammlung, sie hat... Und Gott, der mein feierlicher Richter ist, vor mir liegt diese Bibel an diesem Nachmittag. Dieser kleine Junge sprang zu seinen Füßen, so normal wie er war, in der Stunde, bevor er getroffen wurde. Und dort an diesem Abend, in dieser Versammlung, ihr hättet noch nicht mal. Nun, sie haben das Militär dort, und ich kann euch etwas sagen. Ihr erinnert euch daran, ich war nur 2 Meilen vom Eisernen Vorhang weg, aber als die Nachricht nach Russland hineinging durchs Radio, nun, als ich an diesem Abend kam, dort standen die Kommunisten-Soldaten. Für einen Cityblock weg, standen dort mit diesem russischen Salut. Die Tränen rannten ihre Backen herunter. Sie sagten, wir werden einen Gott empfangen, der solche Kraft hat. Was ist los? Ihr Protestanten und Katholiken, lauft dorthin, nehmt all ihr Geld, baut große Gebäude und versagt, irgendetwas hervorzubringen, mehr als die Rest der Welt hat. Diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Kein Wunder, diese kalten, formellen Gemeinde spricht dagegen. Ich sagte gestern Abend, es ist ein Zeichen, von dem böse gesprochen wird. Dort an dem Abend, ich werde es niemals vergessen, wir hatten noch 10 Minuten später. Wir brachten die Menschen dort in die Reihe. Dort war eine große Menge. Dort waren Krücken und Stöcke, die ihr nicht auf diese Plattform bringen könntet, die sie wegbringen mussten. Und sie brachten noch Tausende mehr hinein, als sie in das Gebäude kamen. Ich ging sehr langsam. Und 2 Soldaten vor mir, 2 hinter mir mit ihren Säbeln, die dort hingen, und hielten die Leute von mir weg. Als sie hineinging, dort wo die Mädchen schliefen, und die Tür war geschlossen und ich schaute, und hier stand ein süßes kleines Mädchen, vielleicht im Alter meiner kleinen Rebecca, vielleicht 10 oder 12 Jahre, und ein Bein, ihr seht das Bild in meinem Buch, ein Bein so viel kürzer als das andere, und sie hatte dort eine große Krücke dran, und sie hatte dort eine Sache an ihrem Zeh, damit diese kleine Unterstütze dort konnte. Und festgehalten, sie konnte mit, es musste eine vollkommene Stütze sein, damit sie gehen konnte. Und jedes Mal, wenn sie sich bewegte, musste sie ihre kleine Schulter nehmen, diesen Fuß hochheben und ihn vorwegen, bewegen, um einen Schritt zu machen. Und das kleine Unterrock und war lumpig. Und ihr Baby, blasses Gesicht. Und als sie mich anschaute, sie sagten mir, ich sollte auf der Straße anhalten, aber ich liebe kleine Kinder. Ich wartete über Bruder Baxter und so weiter. Und ich wartete, bis Bruder Baxter und diese alle dort am Nachmittagsgottesdienst kommen. Und ich hatte ein bisschen Geld dort und ich kaufte ein paar Bonbons. Und dann hatte ich eine Reihe von Kindern 2 Cityblocks weit, die mir nachfolgten, und ich warf ihnen die Bonbons zu. Und hier war sie, und sie dachte, sie hätte etwas Verkehrtes getan. Und sie hat ihr kleines Haupt gebeugt. Und sie hatte 2 Krücken. Sie nahm diese Krücken und ihre kleinen Schultern, hat das Bein gehoben. Und so ging sie. Und ich sah sie. Sie sagte, sie hätte etwas Verkehrtes getan. So hat sie das Haupt gebeugt. Und so, wie ich es nicht bemerkte, dass sie vorbeiging. Und etwas an mir ging sich, Inneren beginnt zu bewegen. Ich schaute sie an. Und der Soldat hinter mir. Ich konnte kein Wort Finnisch sprechen. So habe ich ihr bedeutend weiterzugehen. Ich sagte, einen Moment. Und das Kind schaute mich an. Und ich habe ihr so bedeutet. Ich wusste, sie wollte rüberkommen. Sie war verkrüppelt. Sie war dort in der Versammlung. Ich habe ihr ein Zeichen gegeben. Sie schaute mich an und ich nickte mit dem Kopf. Und sie hat ihre kleine Krücke rausgetan. Und sie hat ihr Bein erhoben, sie machte einen Schritt und schaute mich an wie ein Kind. Und ich wartete. Ich sagte nichts, bis sie dort nahe an mir ankam. Sie schaute mich an, diese kleine, blasses blue, babyblauen Augen. Und sie war ein kleines finnisches Weise, eine kleine finnische Weise. Sie lebte mit anderen Leuten. Ihre Vater und ihre Mutter sind durch die Russen getötet worden. Und sie hatte dort diese schreckliche Stütze. Und ich sagte, was wird das Kind tun? Ich konnte zu ihr nicht sprechen. Sie hatte dann hielt sie mich am Mantel fest und sie küsste meine Tasche. Und hat ihr kleines Binzel gehoben und sagte, Kitos, das ist mein Danke. Oh Gott! Dann dort vor mir, dann sah ich dieses kleine Kind und die Stütze war weg und sie ging. Oh, ich sagte, wenn ich es ihr nur wissen lassen könnte. Ich sagte, Liebling. Und dann sagte sie, Kitos, und die Tränen liefen ihr runter. Sie sagte, Kitos, was heißt Danke? Ich sagte, Liebling. Oh Gott. Oh Gott, lass mich etwas sprechen. Du bist geheilt. Aber dann kam eine Gruppe Soldaten, komm weiter. Und sie sangen Glaube nur und ich musste weitergehen und sie drängten mich. Und wie die Versammlung geschlossen wurde, kommt mein Bruder und sagte, das ist genug, jetzt ist genug. Du hast noch morgen eine Versammlung. Ich sagte, oh schau, wie viele Karten habt ihr ausgegeben? Oh, sie können sie morgen benutzen. Niemand konnte. Ich sagte, ruft noch ein paar mehr. Und ich sagte, gib mir von Gebetskarte so und so zu so und so. Und durch Gottes große Vorsehung war sie die Nächste in der Reihe. Hier kam sie. Ich sagte, Schwester Isaacson, sage nur, was ich sage. Ich sage, Liebling, du bist das kleine Mädchen, das mir dort draußen in der Halle begegnet ist. Jesus Christus hat dich geheilt. Geh dort hinüber, setz dich und lass einer von den Pförtnern dir helfen, die Stütze abzunehmen. Und sie dann kam sie über die Plattform zurück, beide so normal wie sein Gott und schrie so laut sie konnte und gab Gott die Ehre. Tausende von Finnen fielen auf ihr Angesicht und gaben ihr Leben dem Herrn Jesus Christus. Kalte, formale Kirchenmitglieder wurden wiedergeborene Christen. Was ist es? Geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Wenn Gott interessiert ist an einem kleinen Finnen, dann ist er interessiert an Amerikanern. Er ist interessiert am kleinen schwarzen Jungen, gelb-braun. Er muss Gott bleiben. Warum können wir die Steifheit nicht aus unserem Nacken rauskriegen? Warum können wir nicht die Theologie, die wir gelehrt wurden, die uns lehrt, dass die Tage der Wunder vorbei sind, weg von uns und Christus folgen? Lass jedes Menschenwort eine Lüge sein und meinst die Wahrheit. Und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. So seid ihr gesegnet. An Christus, dem Felsen, stehe ich. Alles andere ist sinkender Sand. Wenn ich im Feld sterbe, möchte ich gehen mit dem Schild in meiner Hand. Ich werde 49 Jahre alt sein nächste Woche. Ich bin kein Kind mehr. Ich werde ein alter Mann. Und diese Schultern, die in dem Regen standen, die Muskeln, die so fest waren, sie werden alt und weich. Es gibt einen großen Ort vor mir, der ist tot genannt. Ich weiß es. Jedes Mal, wenn mein Herz schlägt, bin ich einen Schlag näher an diesem Platz. Eines Tages wird es den letzten Schlag tun. Und dann muss ich an diesen dunklen Ort genannt tot. Hier ist eine Sache, die ich tun möchte. Ich möchte nicht gehen wie ein Feigling. Wenn ich weiß, dass meine letzte Stunde gekommen ist, dann möchte ich mich in die Kleidung Kleid seiner Gerechtigkeit einwickeln. Dort hineingehen mit der Sicherheit in meinem Herzen, dass ich bei ihm kenne in der Kraft seiner Auferstehung. Und dass, wenn er ruft von den Toten, werde ich herauskommen von denen, die tot sind an diesem großen Tag. Mein Freund ruht diese Hoffnung in die heute Nachmittag, egal zu welcher Meinung du gehörst, wie viele Gebete du gesagt hast, wie viele Kerzen gebrannt, wie viele Heil Maria du gerufen hast, das ist alles vergebens. Es sei denn, du kennst ihn in der Kraft seiner Auferstehung. Er lebt, er lebt. Christus lebt heute. Derselbe gestern, heute und für immer. Lasst uns unsere Häupter beugen. Großer, mächtiger Jehova, du legst Zeugnis ab für mich, dass diese von den, du legst Zeugnis für mich ab von den Dingen, die ich gezeugt habe. Du weißt, dass sie die Wahrheit sind, denn du hast sie getan, vollbracht. Und Herr Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckte, du kannst jeden Ungläubigen erwecken in hier drin, nun zu einem wahren Leben, zum Glauben in dir. Viele Menschen, die hier sitzen, sind nur noch nominelle Gemeindemitglieder, zu allen verschiedenen Gemeinden, Pfingstler, Nazarener, Methodisten, verschiedene Konfessionen. Aber, oh Gott, sie sind noch nicht, haben diese Linie noch nicht überquert. Niemals, manche haben dich noch überhaupt nicht angenommen. Und möge der Heilige Geist Zeugnis ablegen, dass ich diese Dinge nicht sage zu den Menschen, dass die Menschen denken, irgendetwas Persönliches über mich selbst. Denn du legst Zeugnis ab, Herr, zu einem Sünder. Einer, der geboren ist außerhalb der Saison. Viele von diesen grauhaarigen Männern und Frauen, die das Evangelium gepredigt haben, als ich noch ein Sünder war. Aber, oh Herr Gott, du hast mir Vorrecht, meinen Augen das Vorrecht gegeben, deine Herrlichkeit zu sehen und es auszudrücken denen gegenüber, die in Not sind. Gott gewähre heute Nachmittag, dass der Heilige Geist jedes Herz erquicken wird und ihnen erkennen lässt, was sie bedürfen. Gib es ihnen, Christus, heute Nachmittag ihren Wunsch. Hör die Gebete deines, hör das Gebet deines Knechtes. Mögen die müden Herzen hineinkommen und die ungläubigen, zweifelnden Herzen glücklich und frohlockend hinausgehen. Während wir unsere Häupter gebeugt haben, alle hier drin, die ihn wollen, würdet ihr die Hände erheben. Sage, Herr Gott, sei mir gnädig. Gott segne euch, das ist gut. Ihr dort durch diesen Mittelgang, dort auf dem Gang, auf der Seite, auf dem Balkon, viele Hände, all die jungen Kinder, 15 Jahre alt, mit den Händen erhoben, dort auf der linken, auf der rechten. Wir haben die Hände erhoben und sagen, Gott sei mir gnädig, mach mich einen aufrichtigen Diener Christi. Von diesem Tage an verspreche ich dir, dein zu sein. Hilf mir jetzt. Ich kann vielleicht nicht in die Missionsfelder gehen. Gib mir eine Last auf mein Herzen, für die zu beten, die auf dem Felde sind. Es wird dir zu Gerechtigkeit, zu Gerechtigkeit. Gott segne euch. Alle herum, Gott segne euch. Das ist richtig. Sünderfreund, mit deinen Händen erhoben, indem du von Gnade bittest. Es ist Platz an der Quelle. Denn es gibt ein Born gefüllt mit Blut, der aus den Venen Immanuels kommt. Wenn der Sünder hineingetaucht wird in diese Flut, verliert er alle Flecken der Sünde. Der sterbende Dieb frohlockte zu sehen den Born in seinen Tagen. Da möge ich hingehen, wasche alle meine Sünden hinweg. Seit durch Glauben ich diesen Strom gesehen habe, der fließt aus deinen Wunden. Erlösende Liebe war in meinem Thema und soll bleiben, bis ich sterbe. Es gibt kein schöneres, süßeres Lied zu singen von deiner Kraft, die erlöst. Wenn diese Stammlippe tot blieb, ein Mädchen, 2 Jahre alt, Gott segne dein Herz, kleiner Liebling dort. Ein Mädchen nicht mehr als 2 Jahre alt. Sie winkt mit ihrer kleinen Hand. Ihre kleinen schwarzen Augen schauen hierher. Oh, wenn Gott so sprechen kann zu einem kleinen Baby wie diesem. Wie ist es mit grausamen, kaltherzigen Sündern? Wisst ihr, was das Problem ist? Ihr habt euer Herz so viel durch diese True Story Magazine, wahren Geschichten, zu viel von Arthur Gottfried Staff am Radio und im Fernsehen gesehen, bis euer Herz so dunkel und verletzt wurde, dass der Heilige Geist nicht mehr dazu sprechen kann. Was für eine Schande. Ihr sagt, das kleine Baby weiß es nicht, was sie tut, aber der Heilige Geist weiß es. Sagt er nicht, gewährt den Kindern, dass sie zu mir kommen? Denn ihnen gehört das Königreich. Bevor wir das Gebet anbieten, wären dort noch Hände hier, die niemals ihre Hände aufgehoben haben, die nun sagen, ich glaube, Bruder Branham, das ganze Evangelium. Und ich will alles von dir übergeben. Hier ist meine Hand. Ich halte es nicht zu dir, deinem Diener, Bruder Branham. Ich halte es dir gegenüber, Herrn. Nicht deinen Namen auf ein Buch zu schreiben an diesem Nachmittag. Lass mich für dich leben von diesem Tage. Gott segne dich, kleine Frau. Gott segne dich, junges Mädchen. Gott segne dich, Herr dort. Ihr dort drüber. Frau dort, ihr dort auf dem Balkon. Alle herum. In Ordnung. Gott segne euch. In Ordnung, das ist gut. Gott sei mit euch. Ich möchte nicht schimpfen, nicht unhöflich sein. Ich warte nur, dass er etwas sagt. Es mag vielleicht eine Person hier sein, die schimpfen würde, das war so der Heilige Geist sprach. Du weißt, ob dein Herz dich verdammt. Nun lasst uns beten für diese Hände, 20 oder 30, vielleicht mehr, die sich erhoben haben. Herr Gott, sie sind deine. Wenn sie dieses wirklich in ihrem Herzen meinten, dann sind sie geboren durch den Geist jetzt und warten, den Heiligen Geist zu empfangen. Sie sind nun dein Eigen, denn niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ruft ihn zuerst. All die kommen, werde ich ewiges Leben geben und werde sie auferwecken am letzten Tag. Herr Gott, sie sind deine jetzt. Sie sind die Trophäen der Botschaft. Sie sind Liebesgaben des Vaters für den Sohn. Wie können sie vergehen, zugrunde gehen? Du sagst, ich gab ihnen ewiges Leben. Sie sollen niemals vergehen. Sie sind deine. Lass sie für dich leben, Herr. Lass sie eine gute Gemeinde finden, dass sie getauft werden, ihre Gemeinschaft haben und ihren Dienst im Leib Christi, bis der Tod sie frei macht. Und eines Tages, wenn sie an den Fluss kommen, wie weiß ich, dass dort nicht Männer und Frauen sind, die dort sitzen, die werden niemals nach Hause kommen, in ihr Heim auf dieser Erde. Ein Herzanfall, ein Unfall auf der Straße, ein betrunkener Fahrer, der in sie hineinschlägt. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, wer die Zukunft hält. Nun, Herr, schreibe ihren Namen auf dein Buch. Wenn ich jemals Gnade in deinem Angesicht gefunden habe, tu ihren Namen jetzt auf dein Buch, Herr. Ich werde noch nicht mehr in der Lage sein, ihre Hände zu schütteln. Vielleicht niemals im Leben, aber eines Tages, wenn alles vorbei ist, durch deine Gnade werde ich es tun. O, tu Missionare auf die Gedanken dieser Menschen. O, wir denken an die Millionen, die sterben, die niemals seinen kostbaren Namen gehört haben. Öffne die Tore in Afrika, Herr, und in anderen Teilen des Landes. Du, die Last auf die Herzen der Prediger leben, es zu unterstützen, denn die Stunden schließen. Gewähre es, Vater. Sie sind jetzt dein. Ich gebe sie dir. Eines Tages, Herr, muss ich auch kommen. Es mag heute sein. Aber eines Tages werde ich diese Bibel schließen für das letzte Mal. Ich erkenne dieses, Vater. Und ich werde mein letztes Gebet beten. Und wenn ich an der Ende der Straße ankomme, und dann sehe ich, wie die Brecher des Jordan in mein Gesicht kommen, dann möchte ich zurückschauen auf jeden Hügel, den ich erklimmen habe, und das alte Schwert nehmen und es dort in die Ewigkeit hinüberbringen, den Helm ablegen und lege es dort am Ufer ab und schreien: Komm her, mein Lebensboot, Herr, ich komme jetzt nach Hause. Wenn mein Leben zu Ende ist, lass mich in Frieden gehen. Möge ich meinen Freunden mit Millionen dort begegnen. Wenn die Zeit vorüber ist, und dann wird es Ewigkeit für immer sein. Die Tage sind heiß, die Sonne geht unter, die Zivilisation stirbt. Jesus kommt.
Oh
Gott, erwecke uns schnell. Erhebe dich und schüttel uns. Greife nicht unsere Leiber, sondern greife unsere Seele, dass wir aufwachen. Denn es ist später, als wir denken. Heile die Kranken und Geschlagenen. Oh Gott, möge heute Abend eine Nacht sein, dass nicht eine schwache Person in unserer Mitte ist. Gewähre es. Segne uns nun, während wir uns bereiten für eine weitere Versammlung. Im Namen des Herrn Jesus bete ich dieses. Amen. Ein Moment noch von eurer Zeit. Billy, hast du mir irgendwas gesagt, was bekannt zu geben, wie die Gebetskarten ausgegeben werden? 6:30 Leo Jean, gib ihnen auch ein paar Karten, dass sie ausgeben können, ganz schnell. In Ordnung, 6:30 Nun, bemerkt, ich dachte in meinem Gebet, wie viele von euch fühlen jetzt sehr gut, hebt die Arme. Lasst uns singen, einmal I love him. Jeder von euch, ich liebe ihn. Entschuldigt mich, ich habe es nie bemerkt. Ich sah meinen Bruder im Fleisch, Doc. Ich call ihn Doc Edgar. Er und seine Frau sitzen dort. Heb deine Hand, Doc. Mein Bruder, mein eigener Blutsbruder, Bruder im Fleisch, sei er und seine Frau, Bruder und Sister, die im Boden. Ihr erinnert euch über den Jungen, der dort das umgedrehte Bein hatte, der ein Jehovas Zeuge war. Erinnert euch daran? Dort steht der Junge jetzt. Heb deine Hand hoch, David. Würdest du einfach nach hier vorne gucken? Ich möchte nicht eine Show von dir machen. Aber hier ist, was Gott getan hat zu seinem verzerrten Bein. Ich habe ihn noch nicht mal berührt. Er saß einfach und sagte, komm her, David. Dort ist ein Junge, der ein Bein verzerrt unter sich hatte. Komm her. Oh, du bist ein gut aussehender Junge. Alle wollen dich sehen. Wir wollen dich alle sehen. Welches Bein war es? Er weiß es jetzt nicht. Freue mich, dich zu sehen, David. Diesem Jungen war das Bein unter ihm verzerrt. Aber der Herr Gott, er saß dort hinten. Als er im Gebäude saß, hat sein Bein geheilt. Doc, du bist der besser Aussehende der Branhams. Komm mal hier hervor, nur für eine Minute. In Ordnung. Bruder Burns steht dort auch. Wie viele haben das Bild des Engels des Herrn? Ja, er und seine Frau. Er war im Krankenhaus und starb von Krebs. Oh, ich freue mich, dich zu sehen. Seine Frau war im Krankenhaus. Ich glaube, Bruder Neville ist schon vorgestellt worden. Bruder Neville, der Prediger vom Tabernakel, steht dort. Bist du schon vorgestellt worden, Bruder Neville? Komm auf die Plattform. Dort ist der Methodistenpastor. Der ist der Pastor meiner Baptistengemeinde. Wir sind Methodisten und Baptisten, die die Taufe des Heiligen Geistes haben. Und dieser Junge ist vom Ashburn College. Oh, das ist fein. Wie viele sind hier von Jeffersonville? Oh ja, ich sehe Bruder Bieler, einen anderen Prediger von Jeffersonville. Komm hier nach vorne. Ich möchte dies sagen über Schwester Burns. Sie ist nun in der Herrlichkeit. Der kleine Bankswurz und ich, beide von uns von Kentucky, wir waren Eichhörnchen jagen. Und etwas rief mich von den Wäldern. Das war der Vater dieses Jungen. Ich sagte, was ist los? Ich weiß nicht, warum du da bist. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Ich werde auf das Circus gehen, um ein paar Muscheln zu kaufen. Und Bruder Banks von Kentucky. Ich sagte, du fahr um die Ecke und ich gehe dort hinein und dann komme ich heraus. Und er fuhr rum und rum zum falschen Platz. Und ich stand dort. Ich dachte, was ist los? Wo ist der Kerl? Und 30 Minuten später, dann bemerkte ich, er war dort ein Cityblock entfernt. Und ich sagte, der Junge ist in Louisville groß geworden. Und er fuhr einfach vorbei. Er fährt einfach vorbei, er sieht es einfach, 15 Runden. Ich ging runter und wenn ich um die Ecke komme, da ist Schwester Burns. Bruder Burns, würdest du die Hand erheben? Seine Frau, er starb mit Krebs auf der Milz. Ich glaube, er ist ein Baptist aus Kentucky. Und er wurde dort geheilt in seinem Haus und lebte all diese Jahre. Und er war im Krankenhaus mit einem wirklich schlimmen Krebsfall. Die Ärzte hatten ihn aufgegeben. Und seine liebevolle, süße Frau, sie sagte, Herr Gott, wenn ich nur Bruder Branham finden könnte. Sie ging und nahm das Bild, hat es auf den Boden getan, kniete nieder. Und sie sagte, oh Engel Gottes, dessen Bild hier auf diesem Papier ist, sende Bruder Branham jetzt schnell zu mir. Und sie stand auf und sagte, oh, ich muss noch meine Stromrechnung bezahlen. Und sie ging dort hinunter und bezahlte ihre Rechnung. Und etwas führte sie zu der Ecke. Und während sie zur Ecke kam, war ich an der Ecke. Das war es. Sie sagte mir, Bruder Burns, und der Herr brachte mich in das Krankenhaus und er steht heute als Zeuge. Und Gott hatte Bruder Banks, dass er rum und rum um die falsche Ecke fuhr, bis ich am richtigen Ort war. Er antwortet, Gebet, glaubt ihr, er sagt Amen. Er lebt und regiert. Ich liebe diese altertümlichen Lieder, ihr nicht auch? Lasst uns singen, bis wir uns wiedersehen. Gib uns den Dank. Gott sei mit uns, bis wir uns wiedersehen. Durch seine ratschlagende Führung hält er dich. Mit seinen Schafen in Sicherheit führe er dich, halte er dich fest. Gott sei mit euch, mit dir, bis wir uns wiedersehen. Klingt das nicht mehr als Gott, als dieses ganze Rumtun? Hört genau zu, schüttelt einander die Hände. Wir sind noch nicht durch. Alle ihr Methodisten und Baptisten,
ihr auf den Balkon,
schüttelt euch die Hände, bis wir uns begegnen zu Füßen Jesu. Langsam nun erhebt eure Hände. Das ist himmlisch für mich. Lass uns die Häupter beugen und es summen. Gebeugt. Ich möchte unseren teuren, geliebten Prediger, Bruder Ormond Neville aus dem Branham Tabernakel in Jeffersonville bitten, uns im Gebet zu entlassen, Bruder Neville.